Minuten. Dass Herr Ryman nichts weiter sagte, erhob sich der König. »Darf ich euch um diesen Tanz bitten, Mutter?« »Danke, aber lieber nicht.« Ein Tanz war jetzt das Letzte, was sie wollte, so wie ihr der Kopf dröhnte. »Bestimmt würde sich eine von Lord Walders Töchtern freuen, mit euch zu tanzen.« »Oh, bestimmt.« Er lächelte resigniert. Die Musikanten spielten eiserne Lanzen, während der Great John dazu der lustige Bursche sang.
»Jemand sollte sie miteinander bekannt machen, dann käme vielleicht etwas Harmonischeres heraus.«
Sie wandte sich wieder an Sir Ryman. »Ich habe gehört, einer eurer Vettern sei Sänger?« »Alexander. Simons Sohn. Alex ist seine Schwester.« Er prostete Alex zu, die mit Robin Flint tanzte. »Wird Alexander heute Abend für uns spielen?« Sir Ryman warf ihr einen merkwürdigen Blick zu. »Er nicht, er ist unterwegs.« Daraufhin wischte er sich den Schweiß von der Stirn und sprang auf. »Verzeiht, Milady, verzeiht!« Caitlin blickte ihm nach, als er zur Tür torkelte. Edmure küsste Roslyn und drückte ihre Hand. An anderer Stelle in der Halle unterhielten sich Sir Mark Piper und Sir Denville Fry bei einem Trinkspiel. Der lahme Lothar sagte etwas Lustiges zu Sir Hostin, einer der jüngeren Frys jonglierte für eine Gruppe kichernder Mädchen mit drei Dolchen, und Glöckchen saß auf dem Boden und lutschte Wein von seinen Fingern. Die Dienstboten brachten riesige Silberplatten herein, auf denen sich saftiger Lammbraten häufte, das verlockendste Gericht, das sie bisher gesehen hatte. Rob führte Daisy Mormon zum Tanz. Wenn sie statt der Rüstung ein Kleid trug, war Lady Mages Tochter recht hübsch anzusehen, hochgewachsen und schlank, mit einem schüchternen Lächeln, das ihr langes Gesicht erhellte. Auf dem Parkett bewegte sie sich ebenso anmutig wie auf dem Waffenplatz. Ob Lady Mage wohl inzwischen den Neck erreicht hatte? Sie hatte ihre andere Tochter mitgenommen, doch als Robs Kampfgefährtin hatte Daisy beschlossen, an seiner Seite zu bleiben.
»Er besitzt Netz Gabe, sich die Treue anderer Menschen zu sichern.«
Oliver Fry war ihrem Sohn ebenfalls aufrichtig ergeben gewesen. Hatte Rob nicht gesagt, Oliver hätte bei ihm bleiben wollen, sogar noch nach der Heirat mit Jane? Der Lord vom Kreuzweg saß zwischen seinen schwarzen Eichentürmen und klatschte in die fleckigen Hände. Zwar hörte man es selbst auf dem Podest kaum, doch Sir Aenys und Sir Hostin sahen es und klopften mit ihren Bechern auf den Tisch. Der lahme Lothar fiel ein und dann Mark Piper, Sir Danville und Sir Raimund. Bald klopfte die Hälfte der Gäste. Schließlich bemerkten es auch die Musikanten auf der Empore, das Flöten, Trommeln und Fiedeln verstummte.
»Euer Gnaden«, rief Lord Waldorob zu, »der Septon hat seine Gebete gesprochen, Reden wurden gehalten, und Lord Edmure hat meiner lieben Kleinen den Fischmantel umgelegt. Doch trotzdem sind sie noch nicht Mann und Frau. Ein Schwert braucht eine Scheide, und eine Hochzeit gilt nicht ohne das Betten. Was meint euer Gnaden dazu? Seid ihr einverstanden, dass wir sie zu Bett bringen?«
20 oder mehr von Walder Frys Söhnen und Enkeln klopften erneut mit den Bechern auf die Tische und riefen,
»Ins Bett! Ins Bett! Ins Bett mit ihnen!«
Roslyn war leichenblass geworden. Caitlin fragte sich, ob es die Aussicht auf den Verlust ihrer Jungfernschaft war oder das Betten selbst, was dem Mädchen solche Angst machte. Bei so vielen Geschwistern kannte sie die Sitte wahrscheinlich längst, aber natürlich war es etwas ganz anderes, wenn man selbst ins Bett gebracht wurde. In Caitlins Hochzeitsnacht hatte Jory Castle ihr Kleid zerrissen, weil er es so eilig hatte, sie auszuziehen, und der betrunkene Desmond Grell entschuldigte sich ständig für jeden unanständigen Scherz, um gleich den nächsten anzuschließen. Als Lord Dustin sie nackt sah, hatte er zu Ned gesagt, ihre Brüste wären schön genug, um ihn wünschen zu lassen, er sei niemals abgestillt worden.
»Armer Mann«, dachte sie.
Er war mit Ned nach Süden geritten und nicht zurückgekehrt. Caitlin fragte sich, wie viele der Männer hier tot sein würden, ehe das Jahr um war.
»Zu viele, fürchte ich.«
Rob hob die Hand. »Wenn ihr glaubt, die Zeit sei gekommen, Lord Walder, dann wollen wir sie betten, wie es sich gehört.« Ein Sturm der Begeisterung begrüßte diese Ankündigung. Oben auf der Empore nahmen die Musikanten Dudelsäcke, Hörner und Fiedeln wieder auf und spielten Die Königin zog die Sandale aus, der König legte die Krone ab. Glöckchen hüpfte von einem Fuß auf den anderen und ließ seine Krone klingeln.
»Ich habe gehört, die Tullys haben eine Forelle zwischen den Beinen«, rief Alex Fry verwegen. »Braucht man einen Wurm, damit sie sich erheben?«
Darauf antwortete Mark Piper,
»Ich habe gehört, die Fry-Frauen haben zwei Tore anstelle nur einem.«
Und Alex gab zurück,
»Ja, doch beide sind für Winzlinge wie eure verriegelt und verrammelt.«
Überall wurde laut gelacht, bis Patrick Mallister auf einen Tisch stieg und einen Trinkspruch auf Ed Moores einäugigen Fisch ausbrachte.
»Und ein mächtiger Hecht ist es«, rief er.
»Nein, ich wette, es ist eine Elritze«,
schrie die fette Walda Bolton von Caitlins Seite. Dann übertönte der Ruf,
»Bettet sie! Bettet sie!«
wieder alles andere. Die Gäste umschwärmten das Podest, die Betrunkensten wie immer an vorderster Stelle. Die Männer und Knaben umringten Roslyn und hoben sie in die Höhe, derweil Mädchen und Mütter Ed Moore auf die Beine zogen und an seiner Kleidung zerrten. Er lachte und brüllte unanständige Witze, allerdings konnte Caitlin sie wegen der lauten Musik nicht verstehen. Den Great John jedoch hörte sie.
»Überlasst diese kleine Braut mir«, brüllte er,
drängte die anderen Männer zur Seite und warf sich Roslyn über die Schulter.
»Schaut euch mal dieses kleine Ding an, da ist ja überhaupt kein Fleisch dran.«
Das Mädchen tat Caitlin leid. Die meisten Bräute versuchten, die Spötteleien zu erwidern oder zumindest so zu tun, als fänden sie das Ganze lustig, doch Roslyn war stocksteif vor Furcht und klammerte